Das ist grundsätzlich möglich, dass du auch im Affekt, wenn du blind quasi 15 Mal mit einem 9 Kilo schweren Gegenstand ins Gesicht von jemandem schlägst. Aber dann muss vorgängig da etwas ganz, ganz Krasses passiert sein. Und das ist jetzt in dem Sinn hier ja wie nicht gegeben. Oder man weiss das eben einfach nicht.
In einem beschaulichen Einfamilienhausquartier wird ein totes Ehepaar aufgefunden. Brutal erschlagen mit einer Hantel. Der Täter, der erwachsene Sohn der beiden Opfer. Über diesen brutalen Mord, der vor ziemlich genau 3 Jahren die Gemeinde Zuberg erschüttert hat und diese Woche am Regionalgericht Biel verhandelt wird, wollen wir heute bei BZ aus der Box reden. Und zwar mit unserer Redaktorin, der Simon Lippuner, die für uns am Gericht ist in Biel die ganze Woche. Hallo Simon, schön bist du da.
Hallo zusammen.
Und ein herzliches Willkommen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und auch dabei beim heutigen Podcast ist meine Kollegin Sheila Watti und mein Name ist Sibyl Hartmann. Simon, du warst die ganze Woche am Regionalgericht in Biel gewesen, oder immer noch, wirst du heute noch mal sein. Wie geht's dir? Erzähl mal.
Es geht mir gut. Ich bin langsam ein bisschen müde, muss ich sagen. Es sind sehr, sehr spannende Tage, aber halt auch sehr lange Tage. Also, man fährt um 7:30 am Morgen an, im Normalfall, macht nur eine kurze Mittagspause, die verbringt man aber eigentlich dann auch schon am Computer und dann geht es nachher weiter bis um 5-6 am Abend und dann fährt aber erst den Schreibprozess an. Und da ist man eigentlich schon nach dem zweiten, ist man eigentlich schon langsam recht müde, aber es ist dann eher die Neugier und das Adrenalin und das ganze Interesse an dem Fall, das ich ja persönlich auch habe, wo einem die nötige Energie eigentlich wieder gibt.
Also schon das ganze Arbeiten an dem Prozess, als Journalistin an diesem Prozess, klingt nach extrem einer krassen Arbeit. Und der Mord selber ist ja wirklich einfach auch eine extrem krasse Geschichte. Kannst du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal erzählen, was sich an dem 15. November in Zuberg abgespielt hat? Als Zusammenfassung.
Also es war der Abend vom 14. November 2017, wo der Sohn von diesem Ehepaar, ich fange jetzt mal bei dem Essen an. Sie haben Pizza gegessen, der hat die Pizza vorbereitet. Und dann kommt eigentlich die ganz grosse Lücke, die bis heute auch im Gericht nicht beantwortet ist, warum und wie ist es zu den Tätlichkeiten, zum Streit überhaupt gekommen. Fakt ist, dass der Streit ausgeartet ist in diesem Doppelmord. Also das hat ein Handgemenge gegeben. Der Vater ist die Stegen runtergefallen in Keller, also 2 Stegen. Und der Dunge hat der Sohn, der Täter, den erschlagen mit der Handel. Die Mutter ist zu dem Geschehen dazugestossen. Die ist zu dem Zeitpunkt bereits verletzt gewesen. Warum ist eben eine der offenen Fragen, ob das ist, weil der Sohn sie schon die ersten Stegen runtergestossen hat oder ob der Vater und die Mutter noch Krach hatten. Das sind alles Fragen, die man eigentlich nicht hat klären konnte. In den ersten 2 Prozesstagen. Auf jeden Fall hat der Sohn nachher auch die Mutter, die sich nachher schreiend und hysterisch hat eingemischt, als sie gesehen hat, dass der Vater dort eigentlich schon tot liegt, sich nicht anders zu helfen gewusst, als sie auch noch zu erschlagen. Also mit der gleichen Handel, ebenfalls 15 Mal mit ins Gesicht, die eigene Mutter in ihren eigenen 4 Wänden eigentlich auch noch gerade niedergestreckt. Also er hat dort innerhalb von einer Stunde oder weniger ein regelrechtes Blutbad angerichtet. Es ist wirklich mit unbeschreiblicher Brutalität und roher Gewalt.
Ganz krass. Also wenn du das erzählst, das schudert mich, weil ich mir das irgendwie blöderweise bildlich fast schon vorstellen. Mhm. Was auch sehr, sehr krass ist, das hast du diese Woche beschrieben, ist, was er danach hat gemacht. Also er hat ja nicht irgendwie an die Polizei angerufen und so in dem Moment der Einsicht gehabt, sondern er hat etwas ganz, ganz anderes gemacht. Erzähl doch das auch noch kurz.
Genau, also der Sohn hat nachher, ist sich in die Waschküche seine Hände gewaschen, ist sich umziehen und hat nachher mal als erstes probiert, den Einbruch zu inszenieren. Also er hat alle Schubladen aufgerissen, er hat Möbel verrückt, er hat Gegenstände im Garten verstreut und hat nachher sogar einige Wertgegenstände im Kofferraum von seinem Auto verstaut. Er ist nachher duschend und frisch angelegt zu seiner Freundin nach Nidau gefahren, hat die dort abgeholt und die sind dann zusammen in die Westside auf Bern und sind dort auswärts Nacht
essen. Hast du eigentlich von der Freundin, hat man da auch schon etwas gehört, wie die das erzählt hat, den Abend?
Ja, es hat das Gericht hat alle drei Ex-Freundinnen, die in diesem Zeitraum, also natürlich auch in den paar Jahren vorher, die relevant sind quasi für die Entwicklung von seiner Persönlichkeit, vorgeladen als Zeuginnen. Und da hat auch die von diesem Abend Auskunft gegeben. Das war dann noch ganz frisch gewesen. Die waren erst einen Monat zusammen gewesen, haben sich über Tinder kennengelernt und es war so ein bisschen wie der 5-6 gemeinsame Abend gewesen, wo man da ist, zusammen weggegangen. Also die hat den Mann noch nicht gut gekannt. Hat aber klar gesagt, er sei ihr eigentlich nichts Spezielles an ihm aufgefallen. Er hat nicht wahnsinnig viel Appetit gehabt, hat sie noch gesagt, beim Essen. Und sie irgendwann auf dem Weg ins Westside hat er irgendwo in einer Unterführung noch angehalten und hat gesagt, warte schnell, er hat ein Geschenk für sie und sie im Kofferraum etwas rumnuschen. Und hat nachher gesagt, ah, nein, er hat es dann vergessen. Also wahrscheinlich hat er in dieser Zeit irgendwie geschaut, was ist noch aus dem Kofferraum, hat er alles gedacht. Also ist höchstwahrscheinlich schon im Kopf natürlich nicht präsent gewesen, sondern bei dem, was ein paar Stunden vorher daheim passiert ist.
Eine abscheuliche Szenerie, die du da beschreibst. Und eben, du hast es live gehört, diese Woche im Gerichtssaal, die drei Freundinnen, Ex-Freundinnen waren im Gerichtssaal gewesen. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, wie so ein Mordprozess oder ein Prozess abläuft. Eben, wer ist alles da? Wer darf rein? Was darf man als Journalistin? Darf man filmen? Oder wie sieht die Situation aus?
Ja, das ist im Moment natürlich wegen Corona alles noch ein bisschen anders. Sprich, es hat im Gerichtssaal wesentlich weniger Plätze zur Verfügung für Publikum, sage ich jetzt mal, als das normal üblich ist. Ganz klar ist, der Anklagte muss da sein. Es ist das Gericht da. In diesem Fall ist es ein Fünfergremium. Fünfergremium heisst, dass es, das weiss man eigentlich schon vor der Besetzung her, dass es sich um eine sehr schwere Tat handelt mit einem hohen Strafmass. Und da ist die Gerichtsschreiberin da, die alles protokolliert. Und dann haben wir, wie gesagt, der Anklagte. In diesem Fall hatte es noch Polizisten gehabt, 2 bis 3, die im Saal hocken. Und dann hat man quasi in Reihe hinten dran, hast du zur einen Seite die Verteidigerin des Anklagten, zur anderen Seite hockt die Staat, jetzt sind es Frauen, zwei die Staatsanwältin. Und dann hinten nachher die Presse und in letzter Reihe noch die Sucher, also das Publikum. Und das sind jetzt, das sind höchstwahrscheinlich Familienangehörige gewesen, sind 3 Leute gehockt, jetzt eigentlich immer in diesen Tagen. Plus, ab dem Montag Nachmittag ist eine von der Ex-Freundinnen, die aus Zeugin hat, ausgesagt, die ist dann auch gerade geblieben hocken.
Und ist das wirklich so ein bisschen, wie man das aus der amerikanischen Crime-Serie kennt, dass das alles sehr detailliert nochmal aufgerollt wird? Oder ist das eher trockener, als man sich das vorstellt, die ganze Verhandlung?
Nein, das ist nicht trocken. Das ist natürlich schon sehr, sehr spannend. Oder? Also es ist für uns aus Presseleute ist das ja, hören wir das alles ja das erste Mal. Weil du bekommst ja die Anklageschrift erst dann und nicht zum Voraus. Also ich kann mich nicht vorinformieren. Ich habe zu dem Moment, Morgen, wo ich dort drin bin, nicht Details von dieser Tat gewusst, oder? Sondern einfach das, was ich sage, was man vor der Polizei nachher quasi wiedergegeben hat, in den Berichterstattungen im Voraus. Aber du hörst eigentlich zum ersten Mal, was wirklich passiert ist, also vom Tatablauf her, das Motiv, wie gesagt, das hat man ja in diesem Fall einfach nicht. Das läuft dann so ab, dass eigentlich der Gräfstag ist wie der Hauptverhandlungstag, wo der Anklagte befragt wird. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen, es gibt auch andere spannende Teile, aber das ist natürlich eigentlich schon der spannendste Teil. Und da ist ja in dem Fall jetzt der Mann, der jetzt 27 ist, ist unglaublich wortkarg gewesen, sehr leise, auch fast regungslos in seiner Körperhaltung. Und gleich hat er immer wieder probiert, etwas zu sagen, hat dann wieder lange Pause gemacht. Dann ist er, was wirklich so um den Kern, um das Kerngeschehen ist gegangen, hat raus müssen, er hat nicht mehr können, er hat gestoppt, er hat nicht mehr können reden, er hat auch gerannt. Also so leise, man hat es nicht los schluchzen vernommen, aber man hat von hinten gesehen, ja nur seinen Rücken, hat man schon gemerkt, dass er brennt. Und das ist natürlich alles wahnsinnig emotional. Also das kann man nicht sagen, das ist trocken. Es wird auch beschrieben, wie eben zum Beispiel wie blutig der Tatort hat ausgesehen. Und es ist also eine hochgradig emotionale Angelegenheit. Einerseits durch das, was man hört und halt auch durch das eigene Empfinden, wenn man dort innen hockt.
Sorry, das war jetzt genau meine nächste Frage, wie man das wie du das hast verarbeitet, weil ich kann mir das kaum vorstellen, dass ich da kann ruhig sitzen bleiben und alles noch notieren und das irgendwie mit dieser Journalistendistanz, die wir uns ja gerne zusprechen, mitnehmen. Hast du da nicht manchmal so einen Moment gehabt, wo du am liebsten den Saal verlassen hättest?
Doch. Doch, da hat es in dem Moment jetzt schon gegeben. Ich habe schon andere Gerichtsverhandlungen begleitet, journalistisch. Aber da ist jetzt wirklich einer, ich muss sagen, da bleibt einem schon fast das Herz stehen, wenn man das hört. Sie führen es natürlich dann auch in den Plädoyers. Das ist ja dann auch meistens eben am zweiten oder dritten Tag von einem Gerichtsfall plädieren, dann die Verteidigerin und die Anwälte. Ja, es ist wirklich absolut Horror-Szenario, ein grausamer Fall, das muss ich sagen, habe ich jetzt auch in dem Sinn auch noch nie mitbekommen, in dem Ausmaß. Und ich probiere mir halt auch die Bilder selber vorzustellen. Ich kann das eigentlich meistens auch sehr gut und da muss man einfach sich zwingen dazu, die Distanz gleichwohl zu wahren. Also, vor allem wenn man es dann nachher schreibt, sonst wird es doch sehr... Ja, Boulevardesk, sage ich jetzt mal, es ist natürlich Gefahr da, dass man sich dann auch irgendwie auch in der Wortwahl ein bisschen vertut. Man muss einfach die Distanz wahren, man ist Journalistin, man weiß ja, man ist weder Richter noch Anwalt, man weiß es nicht. Ich muss in diesen 5- bis 10-minütigen Pausen, die es zwischendurch gibt, muss ich raus und einfach kurz in den Kopf verlüften.
Also du hast so deine Strategie zweckgelegt, wie man das aushaltet. Jetzt würde ich gerne vom Mordprozess mal noch ein bisschen Zeit zurückspulen. Wann hast du genau den Fall übernommen für BZ? Wann hast du das erste Mal über den Subergmord geschrieben?
Also ich bin ja für den verantwortlich, weil wir bei uns ja das Ressort ist geografisch aufteilt. Ich bin für Zeeland zuständig. Da geht ja Grossanfalter Suberg in mein Ressort. Das heisst, ich bin automatisch für das zuständig. Ich habe, was passiert ist, weiss ich noch haargenau, wo die Polizeimeldung kam, hatte ich einen Kurs. Ich kann mich noch erinnern, haben andere Leute nachher übernommen und dann ist das eigentlich nachher zu mir gekommen. Von dann an, die letzten 3 Jahre, hat man, wenn man hat müssen, habe ich darüber berichtet, weil halt die Staatsanwaltschaft zum Beispiel die Anklage hat vermeldet, hat es etwas Größeres gegeben und ich habe im Winter 2019 einen sehr umfangreichen Bericht gemacht, wo ich mit Nachbarn geredet habe, wo ich mit dem von der Liegenschaftsverwaltung mit dem Mann geredet habe, der das Haus wieder muss vermieten muss. Einfach mit gewissen Figuren, die in diesem Fall jetzt eine zentrale Rolle auch noch spielen.
Kannst du mal ein bisschen von dieser Repo erzählen? Eben, du bist auf das Super gegangen, du hast das Haus gesehen, das seit dieser Tat abgeriegelt war. Du hast immer wieder das weiße Herz beschrieben, das an der Haustür gehangen ist. Und vielleicht kannst du noch etwas erzählen, wie kommt man an so eine Nachbarin her? Geht man dort rumlaufen? Geht man läuten? Weil die Leute darüber reden? Erzähl doch noch etwas von dieser Repo. Das finde ich mega spannend.
Ja, ich muss zuerst sagen, das braucht enorme Überwindung, so etwas. Das ist jetzt nicht das, was mir am ehesten liegt, vom Charakter her. Man sagt dem ja im Journalisten-Jargon Witwe schütteln. Also das ist so das... einfach zu den Leuten gehen, die das ja auch einfach etwas schmerzhaft ist, was passiert ist. Das ist ja auch erst ein Jahr nach der Tat, ein bisschen mehr. Es braucht eine enorme Überwindung, aber wenn man dann mal drin ist, dann ist es dann auch wieder sehr, sehr spannend. Also wir haben ja alle auch so ein bisschen das halt, wo juristische Gen haben wir ja irgendwie, sonst wären wir nicht Journalisten, denke ich. Das gehört einfach ein bisschen dazu. Ich bin dort rumgelaufen, ja. Ich bin dort an den Brandholzweg, wo die Familie hat gewohnt, bin ich auf und ab gelaufen. Es war Winter, gewesen, sehr ruhig, fast immer auf der Straße, sehr kalt. Und habe zum Glück, nach doch 1-2 Stunden, wo ich da war, eine Frau gefunden, die nicht weit vom Tatort entfernt wohnt, seit bereits 30 Jahren, die ziemlich bereitwillig mit mir hat geredet und hat Auskunft gegeben, wie sie es einschätzt, wie sie es empfindet, wie es ihr geht. Und ich aber natürlich auch Leuten und die Häuser links und rechts vom Tatort, die Leute haben mir Türen vor der Nase zugeschlagen. Oder? Und das verstehe ich auch sehr gut. Und das darf man auch nicht persönlich nehmen, aber das ist dann unschön. Da fühle ich mich nicht gut, weil ich ja nicht den Leuten zu nahe treten und das Zeug aufwühlen. Und ja, das muss man dann halt auch alles in Kauf nehmen. Mit dem muss man dann auch umgehen können.
Das ist so ein bisschen der Zwist, wo wir als Journalist gerne nochmal drin sind, gell? Einerseits haben wir die Aufgabe, zu informieren und so etwas wie eben das konkrete Repo, das interessiert ja auch. Wie geht es dem Quartier? Wie sieht es da aus? Ist die Tat noch präsent? Und andererseits musst du dann wirklich so ein bisschen die Leute wie schon fast belästigen. Und ich meine, im Endeffekt kann man sagen, es hat sich rentiert. Die Crime-Geschichten, das sieht man auf unserer Webseite, die werden geklickt wie blöd. Also da ist eine Faszination da für so Mord und Totschlag. Und du hast auch schon gesagt, du schreibst ja eigentlich gerne über so Sachen, gell?
Ich finde es hochspannend. Also wie gesagt, ich mache es wirklich grundsätzlich sehr gerne. Und es ist ja auch nicht gerade mein normaler Alltag. Also Gericht per se nicht. Und dann noch so einen brutalen Mordfall ist jetzt etwas, wo du ja nicht, sonst nicht einfach so dran herläufst und das kannst schreiberisch begleiten. Ich finde es wirklich sehr, sehr spannend, wie es abläuft, was ich da vernehme, was ich erfahre, was ich auch lernen dabei.
Ich finde es halt gleich spannend. Ich weiß nicht, ob das schon fast zu philosophisch wird, aber die Faszination für Mord und Totschlag und Gewalt. Sibyl, du hast mir ja im Vorfeld, als wir uns auf diesen Podcast haben vorbereitet, hast du mir auch gesagt, oh, du freust dich mega auf das Thema, weil du sagst, wie hast du es ausgedrückt?
Ich liebe Morden.
Du liebst, und das habe ich so eine ganz, ganz komische Aussage gefunden, weil ich finde es auch, ich schaue mega gerne Krimiserien und so, finde es immer spannend, aber wenn du dann so etwas hautnah erlebst, und das ist jetzt nicht im Hollywood und weit weg und Distanz, sondern du bist effektiv wenige Meter hinter dem Mann gesessen, der das hat gemacht. Ich meine, kann man da dann noch guten Gewissen von Faszination reden?
Also ich muss sagen, ich habe dann, als ich... Ich habe immer wieder nachgefragt bei Leuten auf der Redaktion, die da näher dran sind am Gericht, an den ganzen Verfahren und Daten und Terminplan, und gesagt, wenn da das Datum bekannt ist, ich mache das. Das nimmt mir niemand weg. Und ich habe gewusst, ich mache das. Und ich fliege notfalls von den Ferien. Hey, wenn ich das sonst verpasse. Also ich habe mich wirklich...
Das wird was heissen.
Das wird was heissen, genau. Also ich, für mich war klar, ich will das, ich will erfahren, ich will das sehen, ich will wissen, was ist da passiert. Das ist wirklich für mich... ganz, ganz wichtig war, eigentlich eben schon seit Jahren kann man sagen, dass ich das auch selber zu Ende bringe, wo ich jetzt da immer darüber geschrieben habe. Und es ist dann so eine Mischung zwischen Nervosität und wirklich Freude. Es kommt jetzt plötzlich mal eine Freude auf den Prozess, einfach vor Spannung her. Freude, oder nicht? Natürlich ist es tragisch und schrecklich, aber ich habe mich auf diesen Prozess wirklich so mit einer nervösen Spannung eigentlich wirklich darauf gefreut, weil es mich einfach wahnsinnig interessiert. Und ich bin interessiert an Menschen und an Geschichten und an Sättigungen. Hergänge sowieso. Und das ist natürlich ein bisschen enttäuschend, ist natürlich, dass jetzt bis zum Schluss eigentlich nicht klar ist, warum der Mann seine Eltern hat getötet. Das ist ein kleiner Wermutstropfen, muss ich ehrlich sagen. Ja.
Das ist ja so ein bisschen krass an dem Fall, dass man die Tat, das weiss man alles haargenau, das kann man rekonstruieren, aber eben, wie du sagst, das Motiv, über das weiss man nichts. Und da gibt es wirklich noch so ein paar komische Details, dass der Täter erst nach dem Mord erfahren hat, dass es gar nicht sein richtiger Vater war. Und da gibt es, glaube ich, noch so ein paar Puzzleteile, die man einfach, wo auch das Gericht nicht zusammenbringt, oder?
Genau. Also es gibt wirklich effektiv offene Fragen, die ich auch finde, von so nach dem persönlichen Ermessen. Ich darf ja da nicht urteilen, aber die ich auch finde, das sind auch grosse Fragen, die noch offen sind. Und es ist doch eine zentrale Frage, wie das war mit dem Geld. Und der war arbeitslos, der Sohn, und hat Geldprobleme gehabt. Und es waren wirklich Spannungen rum, ganz klar in dieser Familie. Die gegen aussen aber immer so den Schein waren. Wo man sich schon vorstellen kann, dass das einfach über die Jahre irgendwann einfach ein Druck, der eskaliert. Man kann sich irgendwann, baut man sich ja als Journalist selber ein Bild zusammen. Oder? Das ist ja das Verrückte. Und man hat, ich darf das fast nicht sagen, aber man hat den jungen Mann zu stören, auch wirklich Leid da. Ich meine, sein Leben ist kaputt, das ist klar, und die Tat ist absolut unentschuldbar. Also es ist ja fast wie egal, was das Motiv ist, es ist wie nicht entschuldbar, was der hat gemacht. Und gleich siehst du den dann hocken, und ich habe mich wie nie gefühlt, so einhocken jetzt mit einem totalen Mörder in einem Saal, sondern wirklich, was ist das für ein Mensch? Was ist in dem passiert? Das tut mir leid.
Das ist ja sehr, sehr spannend. Also eben, der hat sein Leben zerstört, und es ist ja auch noch so gut vor Verteidigung, die Annahme im Raum, dass das alles aus dem Affekt raus passiert ist. Darauf beziehen sie sich ja ein bisschen beziehen und wollen das deswegen auch die Strafe mindern. Kann man wirklich aus dem Affekt raus 15 Mal mit der Hand auf seine Mutter einschlagen?
Das kann man, aber das ist eben genau nachher so juristisch sehr schwierig, oder? Dass die Verteidigung sagt, Affekt und entsprechend Totschlag, und Staatsanwaltschaft plädiert auf mehrfach begangenen Mord und will eine Haftstrafe von 20 Jahren. Also das liegt extrem mit auseinander, was die zwei Frauen da beantragen. Heute ist ja dann die Urteilsverkündung am Nachmittag.
Ganz kurz hier an dieser Stelle für alle, die jetzt den Podcast hören. Das ist wichtig zu wissen, ihr könnt den ja am Freitag oder vielleicht nächste Woche oder so. Wir sitzen aber hier zusammen über Videokonferenz am Donnerstag. Also bevor wir überhaupt das Urteil wissen. Und das erfährst ja du, Simon, heute Nachmittag erst.
Genau, heute Nachmittag, um 3:30 ist die Urteilsverkündung. Die wird ein paar Stunden dauern. Da wissen wir nachher mehr, ob Mord oder Totschlag oder was auch immer dass das gibt und wie lange der Mann ins Gefängnis muss.
Was hast du das Gefühl? Also überlegt man sich das? Hast du dir während dem Prozess überlegt, auch wäre es 15 Jahre, vielleicht wäre es 20, wäre es nur die 5 Jahre und 8 Monate, die die Verteidigung fordert? Was war da dein Gedankenkarussell gewesen, im Hinblick auf heute Nami?
Das wird irgendetwas dazwischen sein. Ja, die Gedanken macht man sich natürlich, die ganze Zeit macht man sich die. Also die Maschine rattert quasi ununterbrochen und es wird irgendwas dazwischen sein. Die Staatsanwaltschaft muss hoch oben rein und die Verteidigerin muss unten rein. Oder? Und das wird nachher, das wird irgendetwas dazwischen sein. Ich gehe davon aus, dass er wird wegen Mord verurteilt werden und nicht wegen Totschlag. Weil das ist, was du vorher gefragt hast, im Affekt. Es ist grundsätzlich möglich, dass du auch im Affekt, wenn du blind quasi 15 Mal mit einem 9 Kilo schweren Gegenstand ins Gesicht von jemandem schlägst. Aber dann muss vorgängig da etwas ganz, ganz Krasses passiert sein. Also jetzt ein Beispiel, das hat auch die Staatsanwaltschaft noch genannt. Ein Vater sieht, wird Zeugen, wie sein Kind sexuell missbraucht wird. Läuft quasi in die Situation hinein. Und tut im Affekt den Täter, der jetzt sein Kind sexuell missbraucht, im Affekt erschlagen oder erschießen oder abstechen. Das wäre eine klassische Affekthandlung. Also, dass dir wegen etwas ganz, ganz Tragischem das Hirn einfach versagt. Du weißt nicht, was du machst. Und das ist jetzt in dem Sinn hier ja wie nicht gegeben. Oder man weiss das eben einfach nicht, weil man nicht weiss, was ist das für ein Konflikt war, der dieser Tat ist vorausgegangen. Und darum wird es, ich gehe davon aus, es wird Mord sein und er wird irgendetwas um die 15 Jahre überkommen. Aber eben, ich bin nicht. Ich bin nicht Juristin.
Zum Glück bist du auch nicht die, die den Entscheid fällen muss, oder? Also ich will es auch nicht machen.
Das ist schwierig, ja. Also das Gericht hat sich jetzt auch eben eineinhalb Tage zurückgezogen für das. Gestern war Pausentag, Beratungstag und jetzt nochmal heute bis um 3:30.
Ja, heute kommt es aus, was er für ein Strafmass bekommt. Simon, merci vielmals für den Einblick aus der Sicht einer Journalistin in so einen Mordprozess hinein. Merci vielmals für deine Beschreibungen, auch wenn sie manchmal heavy waren, aber wirklich sehr spannend. Und auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, merci vielmals für zuzuhören. Bleibt gesund und bis in einer Woche.
Tschüss zusammen.
Tschüss.